bekomme manchmal Anrufe bei mir zu Hause und wenn ich abhebe, dann kommt dort eine monotone Computerstimme und sie sagt mir zu, Sie haben gewonnen und zählt mir auf, dass ich, keine Ahnung, 100.000 Euro gewinne. Ich muss bloß an einem Gewinnspiel noch teilnehmen und mit etwas Glück kann ich dann den Preis bekommen, der mir missverständlicherweise schon zugesagt wurde. Oder vielleicht kennt ihr das auch. Solche Postkarten, die zu Hause ankommen und groß steht drauf, Glückwunsch, Sie sind der Gewinner. Und dann in klein wird dann erläutert, dass man natürlich vorher erstmal bei einer Verlosung teilnehmen muss. Und das kostet dann nochmal 19,99 € oder etwas. Und in den allermeisten Fällen wird natürlich nichts gewonnen, sondern nur verloren. Ja, wir Menschen sind leicht zu täuschen. Und jedes Mal, wenn ich solch einen Anruf bekomme oder solch eine Postkarte, denke ich, Mensch, wer fällt denn auf sowas rein? Und gleichzeitig merke ich, ist es nicht der Beweis dafür, dass viele Menschen drauf reinfallen? Dass es scheinbar so gut klappt. Ist es nicht vielleicht sogar eine Warnung an mich, dass ich so schnell zu täuschen bin? Und es fast eher überheblich ist zu denken, wer fällt denn auf so etwas rein? Oh, wir alle kennen Situationen in unserem Leben, wo wir gedacht haben, wie konnte ich mich so täuschen? Wie konnte ich denn das nicht erkennen? Nun, viele Menschen, sie fallen auf solche Werbemails rein, ich habe gewonnen und auf die nötigen Bedingungen dafür habe ich irgendwie nicht geachtet. Und stell dir vor, ein Mann sagt dir, ich habe meine Rentenvorsorge nun aufgelöst. Ich brauche sie nicht mehr, denn ich habe tatsächlich neulich 1 Million Euro gewonnen. Das wurde mir am Telefon zugesagt. Ich musste nur meine Bankdaten angeben und jetzt müsste es eigentlich bald da sein. Wie schrecklich, wenn du glaubst, eine Zusage, ein Versprechen gilt dir und am Ende findest du heraus, oh, das gleiche Versprechen ging an alle in deinem Dorf und du warst niemals persönlich gemeint und du hast auch gar nichts gewonnen. Du erfüllst die Bedingungen dafür gar nicht. Deine Hoffnung auf Gewinn war ein Missverständnis, war ein Trugschluss. Aber genauso kann es doch auch andersrum passieren. Du bekommst einen Brief nach Hause. Und auf diesem Brief steht, dass ein dir unbekannter Verwandter kürzlich gestorben ist. Und man hat ermittelt, mit etwas Aufwand, dass du der einzige noch verbliebene Angehörige bist. Und damit hast du die Chance, sein beträchtliches Erbe zu erhalten. Auf dem Brief sind Siegel und Stempel, dein Name steht da, du sollst dich beim Notar melden. Aber du denkst dir, ach, also diese Betrüger-Mails, die werden auch immer raffinierter. Also, da bin ich doch nie und nimmer mit gemeint. Das kann mich doch gar nicht betreffen. Ach, von dem habe ich doch noch gar nichts gehört. Und du wirfst den Brief weg, der tatsächlich dich persönlich meinte. Könnt ihr euch vorstellen, dass es uns Menschen mit den Verheißungen der Bibel ebenso ergehen kann? Nicht, weil die Bibel missverständlich oder täuschend geschrieben ist. Nein, aber weil wir Menschen so sehr dazu neigen, so sehr dazu geneigt sind, etwas in falscher Weise zu verstehen oder in falscher Weise auf uns zu beziehen. Wir kommen heute zu einem wichtigen und sehr markanten Text in der Bibel, den Bund Gottes mit Abraham in 1. Mose Kapitel 17. Und in der ganzen Bibel finden wir an ganz entscheidenden Stellen in der Heilsgeschichte Gottes, finden wir einen Verweis auf eben diesen Bund mit Abraham. Gott rettet das Volk aus der Sklaverei in Ägypten durch Mose und zwar wegen dem Bund mit Abraham, weil er daran denkt, was er Abraham versprochen hat. Gott führt das Volk nach Kanaan, ganz so, wie er es Abraham versprochen hat. Selbst im Neuen Testament erinnert sich Zacharias und auch Maria an die Verheißung Abrahams. Und sie weisen darauf hin, du erfüllst deinen Bund mit Abraham. Die Propheten, sie wiesen darauf hin, Gott führt aus dem Exil wieder zurück. Und denkt an Abraham. Ja, und auch Jesus und die Apostel, sie gehen immer wieder auf Abraham ein. Nicht nur als ein Vorbild des Glaubens, was wir schon öfters jetzt gesehen haben, sondern auch auf die Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Den Bund mit Abraham zu verstehen, ist darum nicht nur wichtig, um die Lebensgeschichte Abrahams besser nachvollziehen zu können, sondern es ist wichtig, um zu prüfen, gilt hiervon etwas mir? Bin ich gemeint? Ist das etwas, was ich auf mich beziehen kann? Darum lasst uns lesen 1. Mose Kapitel 17, die Verse 1 bis 14. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach: Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz. Und ich werde ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden, das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden durch eure Generationen. Der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, der in deinem Haus geborene und der für Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Ein beschnittener, männlicher aber, der im Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Wir schauen zunächst einmal darauf, was verheißt Gott in diesem Text dem Abraham? Was für eine Zusage, was für ein Gewinn wird ihm hier vorgelegt? Der erste Punkt, die Verheißungen des Bundes. Und tatsächlich, wir erfahren hier, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Dann heißt es noch, und ich werde dir und deinen Nachkommen dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Du wirst ein Vater einer Menge von Nationen. Gott verheißt große Vermehrung, eine zahlreiche Nachkommenschaft. Das ist eine Zusage, die bekommt Abraham nicht zum ersten Mal. Erinnert ihr euch? Diese Zusage haben wir schon mehrfach gehört. In Kapitel 12 gleich als erstes: Ich will dich zu einer großen Nation machen. In Kapitel 13: Ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde. In Kapitel 15: Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und hier in Kapitel 17 hat Abraham tatsächlich einen Sohn, Ismael. Aber es ist nicht die Nachkommenschaft, die Gott versprochen hat, sondern Ismael, er war der Sohn, dem Abraham in eigenmächtiger Weise mit der Sklavin Hagar gezeugt hatte. Aber dieser Bund in Kapitel 17 ist kein neuer Bund mit Abraham. Kein anderer Bund, keine schlechtere Form eines Bundes wegen seiner Sünde mit Hagar. Er sagt nicht auch das, was ich in Kapitel 15, erinnert ihr euch, mit den Tieren, die da zerlegt wurden. Dieser Bund, der gilt jetzt nicht mehr, weil du dich falsch verhalten hast. Ich mache jetzt eine, eine abgeänderte Version des Bundes. Nein, es gehört zusammen. Dieser Bund, hier in Kapitel 17, ist es eine Bestätigung und eine Erweiterung des Bundes, die Gott bereits mit Abraham geschlossen hat und angekündigt hat. Und in Kapitel 15 ja auch schon offiziell und ganz formal in dieser Zeremonie geschlossen hat. Doch hier in unserem Predigttext wird dieser Bund erweitert, indem Abraham erfährt, dass nicht nur eine große und unzählbare Nation aus ihm hervorkommen soll, sondern eine Menge an Nationen. Wir erfahren hier, es ist nicht nur eine Nation, nicht nur eine zahlreiche Nachkommenschaft eines Volkes, sondern viele Völker, viele Nationen. Und zur Erinnerung und Bekräftigung gibt er Abraham sogar einen neuen Namen hier bei dieser Verheißung. Er heißt nun nicht mehr länger Abraham, was erhabener Vater bedeutet, sondern Gott setzt ein Ha dazwischen, nämlich Abraham. Und damit heißt es Vater einer Menge. Vater einer Menge. Denn eine Menge von Völkern, eine Menge von Nationen soll von Abraham kommen, soll mit ihm verbunden sein. Und außerdem, das erfahren auch wir hier zum ersten Mal, werden Könige aus Abraham hervorgehen. Abraham hatte durchaus Erfahrung gemacht mit Königen. Ja, einige Könige hatte er gerettet. Gegen viele musste er ankämpfen und hat sie besiegt. Aber nun verspricht Gott, es werden auch aus Abraham Adelsgeschlechter hervorgehen. Ja, aus seiner Nachkommenschaft werden Könige hervorkommen, Fürsten und Herrscher, die über die Nationen regieren. Und dann wird ihm Land verheißen. Und auch das ist keine neue Verheißung. In den Kapiteln zuvor wurde Abraham auch immer wieder von Gott zugesagt, dass das Land, in dem er jetzt gerade als Fremdling lebt, dass es einst ihm und seinen Nachkommen gehören soll. Sie sollen ganz Kanaan besitzen. Was wir hier also haben, ist ein Volk, ein Herrscher und ein Land. Das sind die Zutaten für ein Königreich. Ein Volk, ein Herrscher und ein Land. Gott verspricht Abraham hier nicht weniger als Königreiche. Das sind Verheißungen, die klingen schon märchenhaft, oder? Fast schon zu schön, um wahr zu sein. Was gibt es denn mehr auf dieser Welt? Was kann man einem Mann mehr versprechen als ein Königreich? Sprichwörtlich verspricht man ein halbes Königreich, wenn man es wirklich ernst meint. Aber Gott verspricht dem Abraham ein ganzes Königreich. Aber Gott verspricht sogar noch etwas Wichtiges darüber hinaus. In Vers 7 lesen wir, und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir und alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und hierin ist wirklich der ganze Segen zusammengefasst. Gott will mit dir sein, dich segnen, dein Gott sein, für dich da sein. In Hebräer 11, Vers 9, da lesen wir über diesen Abraham. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und in Vers 16 heißt es, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und dann in Hebräer 12 nennt er es ein unerschütterliches Königreich, worauf auch schon die Väter Abraham und Isaak und Jakob, worauf sie hofften, was sie erwarteten, worauf sie vertrauten. Der Segen, dass Gott unser Gott ist, ist ein Segen, der über diese Welt hinausgeht. Es ist die Verheißung des Friedens mit Gott. Es ist die Verheißung der Gemeinschaft mit Gott und all dem, was Gott gibt. Gott schämt sich nicht, ihr Gott zu sein, weil sie nicht nur auf das Irdische vertrauten, sondern auf die Gemeinschaft mit Gott hofften, auf ein Leben mit Gott. Und wie Gott es in 1. Mose 15 so wunderbar gezeigt hat, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Erinnert ihr euch? Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, die angerechnet wird, friedvolle Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben, ewige Herrlichkeit, eine ewige Wohnung bei Gott, ein Königreich, das nicht mehr vergeht, unerschütterlich ist, das nicht geraubt werden kann, das nicht an Pracht verliert oder durch Eroberung oder Korruption zerfällt. Nein, Gott will einen Bund mit Abraham aufrichten, der fest beschließt, dass Gott sein Gott sein will und dass Abraham zu ihm gehören soll. Liebe Freunde, es gibt keine größere Verheißung als diese. Es gibt keine größere Zusage, keinen größeren Gewinn als dieses Versprechen Gottes an Abraham. Ich weiß nicht, was ihr am Black Friday eingekauft habt, aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was Gott hier dem Abraham verspricht. Ich will dir Gott sein. Ich will dir geben etwas, was weit über diese Welt hinausragt. Und obwohl Abraham gesündigt hat, obwohl er nicht fehlerlos war, sondern auch er versucht war, auf seine eigene Kraft und auf seine eigene Weisheit zu vertrauen, wie es auch uns immer wieder geht, macht Gott ihm dieses größte und kostbarste Versprechen. Aber wie genau können wir das eigentlich verstehen? Von manchem hat Abraham nichts gesehen. Und manches hat sich scheinbar in der Geschichte erfüllt. Aber dann doch irgendwie nicht ganz so, wie man sich vielleicht dachte oder es einige auch erhofften oder erwarteten. Was ist das überhaupt für ein Bund mit Abraham? War es ein Bund, der auf bestimmten Bedingungen auf Seiten Abrahams und seiner Nachkommen basierte, die sie erfüllen mussten, damit diese Verheißungen überhaupt in Kraft treten? Oder war es ein bedingungsloser Bund, den Gott erfüllt, ganz egal, was die Menschen tun? Wie ist dieser Bund zu verstehen? Hier gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Und je nachdem, wie man diesen Bund versteht, kommt man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf die Frage, gilt mir etwas davon? Und wenn ja, was denn genau? Und darum kommen wir zum zweiten Punkt, die Unterscheidung des Bundes. Nachdem in den ersten Versen immer von Gottes Seite ausgesprochen wird, ich will, ich werde, ich werde das tun, ich will das tun, ich verspreche dir, ändert sich die Formulierung ab Vers 8 plötzlich in ein du sollst, ihr sollt das tun, ihr müsst das halten. Und am Ende heißt es sogar in Vers 14, dass der den Bund ungültig gemacht hat, der sich nicht beschneiden lässt. Das heißt, dieser Bund, er kann von Einzelnen ungültig gemacht werden, sodass sie aus dem Volk und aus dem Bund herausgeschnitten werden. Wie ist es also zu verstehen? Ist dieser Bund bedingt oder bedingungslos? Und ich habe schon in der Auslegung zu Kapitel 15 gesagt, und einige von euch waren etwas schockiert, der Abraham-Bund ist nicht völlig bedingungslos. Der Abraham-Bund ist in der Gänze nicht bedingungslos. Und auch wenn wir in Kapitel 15 keine konkreten Bedingungen genannt werden, gehört es doch zu dem Bund, der hier durch einige Pflichten und Sanktionen erweitert werden wird. Und auch noch in darauffolgenden Bündnissen erweitert wird. Aber wie passt das denn zusammen mit den schon vorher ergangenen Versprechen? Gott hat doch dem Abraham eine Zusage gemacht. Ist da jetzt doch irgendwie etwas Kleingedrucktes, wo man merkt, ach, das war vielleicht doch nur eine Täuschung? Gilt das etwa doch nicht, dieses Versprechen, dass der Glaube Abrahams ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wird? War die Beschneidung oder der Gehorsam, waren die Werke Abrahams und die seiner Nachkommenschaft die Bedingung dafür, dass sie die Verheißungen empfangen konnten? Hier ist es nun wichtig zu unterscheiden, und dafür haben wir den besten Bibelausleger, den wir uns nur vorstellen können. Keine Sorge, ich spreche nicht von mir selbst, sondern ich spreche von dem Heiligen Geist im Neuen Testament. Paulus erklärt, inspiriert vom Heiligen Geist, diesen Bund Abrahams. Und zwar macht er auf zwei entscheidende Punkte, zwei Unterscheidungen aufmerksam. Zum einen müssen wir verstehen, wenn wir den Abraham-Bund betrachten wollen und wirklich erkennen können, worum es da geht, wir müssen unterscheiden zwischen der Nachkommenschaft. Abraham wird hier genannt, sein Name wird ja extra umgeändert, in Vater einer Menge von Nationen. Abraham, Vater einer Menge. Nicht nur, weil er neben Isaak, aus dem dann das Volk Israel hervorging, auch mit Hagar und nach dem Tod Sarahs auch mit Ketura noch Nachkommen zeugte und aus denen auch Völker entstammten, sondern der Apostel erklärt, es geht vielmehr um eine natürliche Nachkommenschaft und um eine geistliche Nachkommenschaft. Die natürliche Nachkommenschaft, daraus kommt dann das Volk Israel, aber es gibt eine geistliche Nachkommenschaft, die kommen aus allen verschiedenen Nationen und Ländern. Die natürliche Nachkommenschaft ist Abrahams Familienstammbaum, seine Blutslinie. Die geistliche Nachkommenschaft sind die, die wie Abraham an Gott glauben. Ihm ganz vertrauen. Und in Römer 4 lesen wir, dass Gott gerade darum den Bund mit Abraham in mehreren Schritten darlegte. Ja, diese Verheißungen, die kamen ja in den verschiedenen Kapiteln schon vor. Und er legte diesen Bund mit Abraham in mehreren Schritten da in seinem Wort, damit wir erkennen, dass Abraham sowohl der Vater des Volkes Israel als auch der Vater aller Gläubigen ist. Ich lese mal ein paar Verse aus Römer 4 ab Vers 11. Und hier heißt es über Abraham: Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch unbeschnitten war. Damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Es sind also zwei Arten der Nachkommenschaft, eine natürliche oder leibliche und eine geistliche, nämlich gläubige. Die können sich natürlich überschneiden. Paulus erwähnt es hier, für einige traf beides zu. Sie waren sowohl natürliche Nachkommen als auch Nachkommen im Glauben. Aber es ist ganz entscheidend zu unterscheiden, dass Abraham hier als Vater sowohl der leiblichen als auch der geistlichen Nachkommenschaft angesprochen wird. Aber die sind nicht immer gleich. Und wenn Paulus im Römerbrief nun das Evangelium auslegt, dann macht er darauf aufmerksam. Diese Unterscheidung, die dürfen wir nicht vermissen. Die dürfen wir nicht übersehen. Eine andere Unterscheidung, die wir hier machen müssen, ist die Unterscheidung von zwei Bündnissen. Nämlich dem Bund der Werke und dem Bund der Gnade. Oder wir können auch sagen, dem Bund des Gesetzes und dem Bund des Evangeliums. Paulus unterscheidet sowohl in Römer 4 als auch in Galater 3 und 4. Galaterbrief ist übrigens fast wie eine Art Kommentar hier zu dem Abraham-Bund. Er unterscheidet zwischen einer Verheißung, das ist die Verheißung auf den Gnadenbund, in dem Gott offiziell und rechtskräftig bestätigt, dass jeder, der an Jesus glaubt, die Gerechtigkeit von Jesus aus Gnade zugesprochen wird, angerechnet wird. Abraham empfing diese gute Nachricht, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft als eine Verheißung, als etwas, was kommen wird, was Gott sicher erfüllen wird. Aber im Hinblick auf den Bund der Gnade, der verheißen war, wurde er schon durch den Glauben mit Gott versöhnt. Also Gott verheißt ihm, gemeinsam mit diesem Bund, verheißt er ihm schon, durch den Glauben kannst du gerettet werden. Durch den Glauben wird dir Gerechtigkeit angerechnet. Durch den Glauben bekommst du all diese Verheißungen, die ich dir zugesagt habe. Und zwar ganz aus Gnade. Einen Bund der Gnade, den verheißt Gott schon am Ausgang von Garten Eden. Bis hin durch das ganze Alte Testament wird es verheißen und in Christus wird es beschlossen. Christus beschließt diesen Bund der Gnade durch seinen Tod und seine Auferstehung. Deswegen sagt er beim Abendmahl, dies ist der Bund in meinem Blut. Hier beschließt Gott in Christus den Gnadenbund. Und Abraham, ihm wurde dieser Bund der Gnade verheißen. Ihm wurde er in Aussicht gestellt. Er wurde darauf hingewiesen. Diesen Bündnissen im Alten Testament begleiteten Verheißungen und Hinweise auf den Bund, den Gott im Neuen Testament durch den Tod und die Auferstehung Jesu geschlossen hat. Diesen Bund der Gnade. Ein Bund, der keine Bedingungen auf Seiten der Menschen aufweist. Ein Bund der Gnade, aus dem kein Teilhaber mehr herausfallen kann oder dessen Bundesversprechungen ihn nicht mehr gelten, wenn er einst Teilhaber dieses Bundes ist. Es ist ein Gnadenbund. Der Bund der Gnade ist ein Versprechen und eine Selbstverpflichtung Gottes, all den Segen zu geben und alles zu erfüllen, was er zugesagt hat. Der Bund des Gesetzes oder der Werke ist ein bedingter Bund. Ein Bund, der den Gehorsam des Menschen erfordert, damit der Bund bestehen bleibt. Hier wird etwas in Aussicht gestellt, aber es müssen vorher Bedingungen erfüllt werden. Die Segensverheißungen bleiben nur, solange auch die Forderung erfüllt wird. Wer die Bundespflichten nicht einhält, der verliert sein Recht an den Segnungen des Bundes. Das ist ein Bund der Werke oder des Gesetzes. Und der Apostel Paulus, er schreibt den Gläubigen aus den verschiedenen Nationen, aus den verschiedenen Ländern in Galatien. Er schreibt in Galater 4, Vers 22, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das ist die Sklaverei, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Es sind zwei Bündnisse, sagt Paulus hier, in Bezug auf Abraham. Der eine ist ein Gnadenbund, der zu der Zeit noch verheißen war. Es ist eine Verheißung, der auf die Gnade in Christus hinweist. Und der andere ist ein Werkebund. Und Paulus gebraucht hier im Galaterbrief ein ziemlich schockierendes Bild. Und alle, die das gelesen haben, die müssten erstmal entsetzt gewesen sein. Er sagt nämlich, dass diejenigen, die auf natürliche Weise Abrahams Nachkommen sind, zunächst in die Sklaverei und unter das Gesetz gebracht sind. Das jetzige Jerusalem, sagt er, also die jetzt in Jerusalem leben, die wissen, wir sind die Nachkommenschaft von Abraham, er sagt, ihr seid wie die Kinder von Hagar, wie die Kinder der Sklavin. Ihr seid versklavt unter dem Gesetz. Ihr seid versklavt unter der Sünde. Sie sind wie Ismael, dem Sohn der Sklavin Hagar. Aber diejenigen, die an Gott wirklich glauben, sagt er, das ist das Jerusalem von oben. Erinnert ihr euch an die Verheißung, was Hebräerbrief sagt? Eine Stadt, die nicht mit Menschenhänden gebaut ist. Diejenigen, die wirklich an das Himmelreich glauben, an das Königreich Gottes, das er verheißen hat, die an ihn glauben, sie sind das Jerusalem von oben und sie gleichen den Söhnen der Verheißung, so wie Isaak. Und Paulus, er kann die Christen in Galatien, die aus den unterschiedlichen Ländern kommen, wo dann Juden kamen und sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst habt ihr keinen Anteil an dem Bund. Er sagt, nee, ihr seid die wahren Teilhaber des Gnadenbundes. Euch gilt die Verheißung. Wieso ist es aber so zusammengebracht und zugegeben, nicht ganz einfach zu verstehen, was dieser Bund mit Abraham meint? Warum ist dieser Werkebund so verknüpft und verbunden mit der Verheißung der Gnade? Es liegt daran, dass diese beiden Bündnisse zusammengehören. Der Bund der Werke musste erfüllt werden, damit der Bund der Gnade vor dem gerechten Gott Bestand hat. Wir haben einen gerechten Gott. Und Vergebung der Sünde findet nicht einfach so statt, wo er sagt, ach ja, ich schau mal drüber weg. Ich kehre es unter den Teppich. Ich lass mal fünfe gerade sein. Wir haben einen gerechten Gott. Und damit der Bund der Gnade, der freien Vergebung von Sünden, rechtmäßig erfüllt werden kann, muss auf der anderen Seite jemand die Werke und die Vergebung verdienen. Die natürliche Nachkommenschaft Abrahams musste die Aufforderung Gottes erfüllen, die Anforderungen, das Gesetz Gottes erfüllen, damit die geistliche Nachkommenschaft Abrahams die Segnungen aus Gnade empfangen kann. Und somit alle Nationen in Abraham gesegnet werden können. Aber wie ist das möglich? Konnte denn Israel diese Pflicht erfüllen? Sie sollten doch das Licht für die Nationen sein. Konnte Israel das erfüllen? Paulus erklärt in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt irgendetwas hinzu. Dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Paulus sagt, ja, es gibt diese zwei Seiten des Bundes. Ein Bund der Gnade und ein Bund der Werke. Und mit der natürlichen Nachkommenschaft Abrahams hat Gott einen Bund der Werke, einen Bund des Gesetzes geschlossen. Und sie mussten es erfüllen, damit der Bund der Gnade, damit diese Verheißung an alle Nationen, an alle Gläubigen treten kann. Und Paulus sagt, aber ist euch was aufgefallen? Hier steht deinem Nachkommen im Singular, hier in 1. Mose 17. Der eine Nachkomme nach dem Fleische, der das tatsächlich erfüllt hat, ist Jesus Christus. Deswegen musste Gott Mensch werden in Jesus Christus und in die Nachkommenschaft Abrahams hineingehen. Deswegen beginnt das Matthäus-Evangelium mit einem Geschlechtsregister, um darauf hinzuweisen, er ist der Nachkomme Abrahams. Und er hat es alles erfüllt, der einzige Mensch, der je das Gesetz und den Bund der Werke erfüllt hat. Es ist Christus. Und er ist für uns zum Fluch geworden. Er hat das Gesetz erfüllt, aber auch die Strafe des Gesetzes, das Urteil des Gesetzes an seinem eigenen Leib erfahren. als er hing am Kreuz von Golgatha und starb für die Sünden, die nicht seine waren, sondern die der geistlichen Nachkommenschaft Abrahams. Jesus Christus ist der eine Nachkomme Abrahams, der den Segen verdiente, der die Verheißungen Abrahams verdiente. Und jeder, der an Jesus glaubt, Abraham eingeschlossen, wie Jesus in Johannes 8 deutlich anzeigt, jeder, der an Jesus glaubt und durch den Glauben mit ihm verbunden ist, der ist ein wahres Kind Abrahams und Erbe der Verheißung. Er wird gerecht gesprochen und er empfängt diese Verheißung: Gott ist dein Gott. Und darum gehören diese beiden Bündnisse zusammen. Der Bund der Werke musste erfüllt werden, damit der Bund der Gnade aufgerichtet werden kann und in Kraft tritt. Der gläubige Feldherr und das Staatsoberhaupt zur Zeit der Puritaner in England, Oliver Cromwell, er rief noch auf seinem Sterbebett jubelnd aus: Die beiden Bündnisse sind eins. Die beiden Bündnisse sind eins. Und das ist so wichtig zu verstehen, hier in 1. Mose 17. Es sind zwei unterschiedliche Teile, die aber zusammengehören. Und daraus wird das Evangelium. Daraus wird die Gnade, die uns betrifft. Christus hat die Werke erfüllt, hat das Gesetz erfüllt, damit wir die Verheißungen der Gnade empfangen können. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Der Tod Jesu wurde Leben für uns. Was das Gesetz und die Gerechtigkeit von ihm forderte, es wurde Gnade und Rechtfertigung für uns, die wir glauben. Und die Verheißungen, sie gelten uns. So wie das Land Kanaan hat Gott an den natürlichen Nachkommen erfüllt, aber sie haben es nicht gehalten. Sie haben es lange Zeit verloren durch ihren Bundesbruch. Doch die wahre Landesverheißung ist eine ewige. Paulus schreibt in Römer 4, dass Abraham die ganze Erde versprochen war. Kanaan ist wie ein Bild, wie eine Illustration für das Himmelreich. Er erwartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist, auf ein unerschütterliches Reich. Und als Jesus seinen Dienst antritt, da predigte er: Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Verheißungen erfüllen sich in Fülle. Alle, die wie Abraham an den verheißenen Retter glauben, die dürfen teilhaben an dem Reich Gottes. Sie werden herausgerissen aus dem Reich der Finsternis, aus der Sklaverei, der Sünde, aus dem Todesurteil des Gesetzes und der Verdammnis. Und sie dürfen in dem Reich Jesu Christi leben und dürfen seinem Reich angehören und sogar Miterben Christi sein. Und wenn er wiederkommt, wird er sein Reich, das geistlich und innerlich begonnen hat, in ganzer Pracht und Herrlichkeit ausführen. Ein unerschütterliches Reich. Und die Gläubigen aus allen Nationen werden erfahren, was es heißt, dass Gott unser Gott ist und wir sein Volk aus allen Stämmen und Nationen und Sprachen und Völkern. Dieser Bund mit Abraham, er hat eine Bedeutung und er hat eine Verheißung der Ewigkeit. Und darum zwei Anwendungen. Zum einen, prüfe ehrlich, ist Gott dein Gott? Heute Morgen, ist Gott dein Gott? Vertraue nicht auf äußere Dinge, sondern prüfe wirklich, ob du gemeint bist. Wir können uns bei diesem Thema genauso täuschen wie bei den Werbefallen und Werbemails, die wir bekommen. Der letzte große Prophet, Johannes der Täufer, erwarnte die Juden eindringlich, dass sie noch lange nicht gerettet sind und noch lange keinen Frieden mit Gott haben, nur weil Abraham ihr leiblicher Vater ist. Sie haben den Bund mit Abraham falsch verstanden, wenn sie diese Schlussfolgerung daraus zogen. Ich bin Gewinner all der Verheißungen an Abraham. Johannes der Täufer, er wollte sie noch nicht mal taufen. Die Verheißungen empfangen wir genauso wie die Juden, einzig und allein durch Glauben an Christus, der alles erfüllt hat. Es reicht auch nicht, wenn du Mitglied einer Kirche bist, weil deine Eltern gläubig sind und du irgendwie so mit hineingeboren bist, von Kind auf schon vieles einfach gehört hast. Du kannst das ganze Spiel mitspielen, du kennst alle Traditionen. Es reicht nicht. Und wenn du darauf deine Sicherheit baust, wenn du deswegen denkst, diese Verheißungen gelten mir, dann täuschst du dich. Und es können missverständliche Signale sein, falsche Versprechen, wenn du nicht verstehst, wer Jesus ist und was er getan hat und du dich ihm persönlich, herzlich anvertraust. Es kann kein anderer für dich tun. Und auch vertraue nicht auf deine Fähigkeiten und auf deine Moral, dass du ja schon ein gutes Leben führst. Wie viele meinen, ach Gott ist doch ein guter und ein milder Gott, ein gnädiger Gott. Ich bemühe mich einfach, ein guter Mensch zu sein und dann wird es schon klappen mit Gott und mir. Diese Verheißung hat Gott nie gegeben. Er hat nie gesagt, versuch dein Bestes und dann wird es schon gehen. Sondern er hat gesagt, ich gebe mein Bestes, Jesus Christus. Und allein, wenn du auf ihn vertraust und dich ihm anvertraust, dann kann es gut werden mit uns. Aber aus all den vielen Generationen, aus Abraham, hat es nur einer geschafft, Jesus Christus, Gott, der Mensch geworden ist, den Bund einzuhalten. Wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, dann verlangt er von dir vollkommenen Gehorsam des Gesetzes. Und wenn du denkst, du kannst das einhalten, um die Verheißungen zu empfangen, dann täuschst du dich. Einer hat es geschafft. Ein einziger. Jesus Christus, der Gottmensch. Und jeder, der Gott zu seinem Gott haben will, der muss über den Weg der Gnade zu Gott kommen. Der muss durch Jesus zu Gott kommen. Er sagt, Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Täusche dich nicht. Es gibt keine zweite Route. Es gibt keinen anderen Weg. Glaube an den, der die Verheißungen verdient hat, um sie aus Gnade zu geben, einem jeden, der da glaubt. Glaube an den, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, der abgeschnitten wurde, ausgerottet wegen deinem Bundesbruch und wegen deiner Schuld. Und er ist auferstanden als ein klares und gewisses Zeugnis. Der Bund der Gnade ist in Kraft. Er kann vergeben und ewiges Leben schenken. Aber prüfe genau, ob du im Glauben stehst. Prüfe dich ehrlich, ob du im Glauben stehst. Oder ob du dir selbst irgendetwas vormachst. Ob du nicht nur deine Rente, sondern dein ewiges Leben leichtfertig verspielst. Weil du etwas auf dich anwendest, was dich nicht betrifft. Aber wir wollen auch eine zweite Anwendung anschauen. Erfreue dich an Gott und all seinen Verheißungen. Mir wurde es persönlich zu einem großen Trost und eine wahre und tiefe Freude, als ich erkannte, wie viele Verheißungen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament tatsächlich mich betreffen, tatsächlich für mich bestimmt sind. Wie kostbar war es für mich, als ich verstanden habe, Abraham ist mein Verwandter im Glauben. Das, was ich von Abraham lese, ist in gewisser Weise meine Familiengeschichte. Denn ich bin mit ihm verbunden durch den Glauben. Dabei gibt es viele Christen, die glauben, das verheißene Königreich, auch das gilt nur der Blutslinie Abrahams. Die Gemeinde ist außen vor. Die muss man davon abtrennen. Diese herrlichen Zusagen der Propheten in so wunderbaren Bildern, auch die gelten mir nicht. Das gilt nur für die Israeliten. Doch Jesus ist die Erfüllung von dem, was Israel sein sollte. Und wer in Christus ist, der gehört, laut Paulus, zu dem Israel Gottes. Wir haben gesungen in dem Lied von Martin Luther, dem Israel wahrer Art, dem rechten Israel. Und er meint damit die, die im Glauben Nachkommen Abrahams sind. Und viele Verheißungen, zum Teil auch bildlicher oder vorläufiger Natur, sie gelten uns in Fülle und Vollkommenheit, wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir in Christus sind. Freue dich an all den gnädigen Verheißungen, die das Wort Gottes gibt. In Christus sind wir gesegnet mit allen Segnungen aus der Himmelswelt. Schon in diesem Leben dürfen wir uns an den Bundesversprechen erfreuen, dass Gott unser Gott ist. Und das heißt, wir dürfen Rechtfertigung aus Gnade erfahren und Annahme als Kinder Gottes. Inwendige Heiligung durch den Geist, Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott, die beständige Liebe Gottes, Friede des Gewissens, Freude im Heiligen Geist. Und wenn Jesus einst wiederkommt, dann werden wir sehen und hören und fühlen und schmecken, was es heißt, dass Gott in unserer Mitte unser Gott ist. Wir werden einen unvergänglichen neuen Leib bekommen, ohne Gebrechlichkeit, ohne Krankheit. Und wir werden eine Wohnung bei Gott bekommen. Ein unerschütterliches Reich erben. Ewige und vollkommene Freude erleben. Ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Unvergängliche Liebe erfahren. Unsterblichkeit. Kein Leid, kein Tod, kein Geschrei wird mehr sein. Sondern unaufhörliche und unaussprechliche Freude an dem dreieinigen Gott, der uns errettet hat aus Gnade allein. Oh, schau doch einmal, wie viele Verheißungen in der Bibel dich betreffen, weil du durch den Glauben ein Nachkomme Abrahams bist, ein Kind Gottes.